Das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute. Und das ist eine vielleicht ein bisschen seltsame Formulierung, die auch bewusst mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen dasteht. Ich würde heute an diesem Jesus erlebt Gottesdienst gerne ein Thema aufgreifen, das in den letzten natürliche Gemeindeentwicklung Analyse Sitzungen, die wir hier hatten, aufgetaucht ist und das wir ein bisschen besprochen hatten. Für diejenigen, die sich noch erinnern, zum Ende der Zeit von Tobias oder kurz vor Ende der Zeit von Tobias, hattet ihr einen Fragebogen ausgefüllt, wo ihr euch und Salem quasi ein bisschen einordnen und einsortieren konntet. Und wir hatten dann diese natürliche Gemeindeentwicklung, die bietet dann an, so einen Raster, das eben auszuwerten. Und Matthias hatte das auch schon ein paar Mal erklärt. Dann kommt im Zuge dieser Entwicklung dann raus, was eben so Stärken von unterschiedlichen Gemeinden sind und was eben auch solche Schwächen oder Minimumfaktoren sind. Also da, wo durchaus noch Luft nach oben ist, könnte man jetzt so sagen. Und eine unserer Schwachpunkte, sage ich jetzt mal, war hier bei dem Thema leidenschaftliche Spiritualität oder leidenschaftliches geistliches Leben, war dieser Punkt hier, den man ganz schlecht lesen kann, weil ich das irgendwie schlecht kopiert habe, der mit nur 31 Punkten, das ist der niedrigste Punkt in allen Bereichen, die wir in dieser Analyse hatten, und der war sozusagen betitelt mit der Frage beziehungsweise mit der Aussage: Zeiten des Gebets sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Und das war ganz niedrig bewertet. Und ich tue das jetzt heute auch nicht, um euch irgendwie zu schocken oder irgendwie moralisch den Zeigefinger zu heben, was wir doch für eine schlechte Gemeinde sind, sondern es geht einfach darum, das erstmal wahrzunehmen und das offensichtlich eine Sache gewesen ist, die jetzt vielleicht auch nicht nur bei einigen ein Thema war, sondern dass mehrere quasi so gesehen haben und deshalb ich das auch ganz offen kommunizieren möchte und wir das so sehen können. Da habt ihr ein Defizit gesehen bei euch selber und nicht nur einer, sondern eben auch mehrere. Und da wollte ich heute in einem ersten Versuch mal schauen, das zu thematisieren. Da werde ich sicherlich noch die eine oder andere Predigt dazu halten, aber ihr müsst jetzt keine Angst haben, es gibt keine Predigtreihe in den nächsten 5 Monaten, wie wir das quasi besser machen können. Das ist ein erster Impuls. Oder ein erstes Nachschauen, was ist möglicherweise eine Sache, die man dann ein bisschen justieren kann. Und deshalb denken wir da heute ein bisschen drüber nach, was Jesus zum Thema Gebet gesagt hat. Und das machen wir nicht ansatzweise vollständig, weil dann müsstet ihr euch auf noch viel längere Predigten von mir einstellen und das will ich euch tunlichst ersparen. Ich fange mal an mit einem Part aus der Bergpredigt. Da heißt es in Matthäus Kapitel 6 folgendes: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Also das ist die Motivation. Ich bete, um gesehen zu werden. Ich bete, dass andere mitbekommen, dass ich hier gerade am Beten bin. Damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, egal ob das in der Öffentlichkeit ist oder im Kämmerlein, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist in der Bergpredigt. Unmittelbar darauf wird das Vaterunser thematisiert. Und trotzdem ist es für Jesus damit nicht abgehakt oder ad acta gelegt, sondern das bleibt kontinuierlich Teil seines Lebens auf dieser Erde. Warum? Man kann die Sachen in puncto Gebet und Jesus nur verstehen, wenn man sie trinitarisch verstehen will. Es würde nämlich absolut keinen Sinn machen, wenn Gott sozusagen selber Mensch wird und diese Erde betritt und uns in puncto Gebet nicht irgendwie helfen könnte und uns nicht vorleben könnte, wie man Gebet auch praktiziert und praktizieren kann und das zu einer Sache machen kann, die für einen selbst gewinnbringend ist. Es wäre irgendwie fatal zu denken, man könnte sagen, na, der Herr der Welt betritt diese Erde und sagt, tut mir leid, in puncto Gebet kann ich euch leider nichts sagen. Das wäre der größte Schwachsinn, den sich irgendjemand irgendwie hätte ausdenken können. Und wie gesagt, deshalb bleibt es auch ein Thema, das durch das Neue Testament, durch die Evangelien für Jesus ganz aktuell ist. Es geht weiter, immer noch in der Bergpredigt, Matthäus 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein böte? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr, und das ist eine rhetorische Frage, wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Natürlich wird er das tun. Wenn wir in uns am Kleinen schon sehen, dass wir, die wir uns kennen und wissen, dass wir nicht perfekt sind, unseren Kindern Gutes tun können, wie viel mehr wird der Vater im Himmel das dann uns tun? Und was ich ganz, ganz elementar finde für diese Frage oder für dieses Thema und nicht nur für dieses Thema, sondern letzten Endes für alle Punkte in unserem geistlichen Leben: wenn wir von Jesus wirklich lernen wollen, dann geht es nicht nur darum, Dinge kognitiv aufzunehmen. Und glaubt mir, ich mache das gerne. Das ist mein Ding. Aber es geht immer auch darum, die reproduzieren zu können und sie anwenden zu können und sie letzten Endes auch in die Praxis dann umsetzen zu können. Und dass man das auch aktiv tun will, was er als sinnvoll und richtig empfindet. Ich habe direkt nach dem Studium, als ich in Ostfriesland angefangen habe zu arbeiten, in meiner Einführungspredigt damals im OKM-Freizeitheim in Groß-Oldendorf eine Predigt gehalten. Und ich habe in dieser Predigt dummerweise den Fehler gemacht zu sagen, dass ich mit der Literatur, die ich zu Hause habe, bisweilen ein bisschen eigen und auch ein bisschen territorial bin. Und das hat dazu geführt, dass die Ublengener, bei denen ich damals gearbeitet habe, sich einen kleinen Spaß daraus gemacht haben, dass mich in den nächsten Wochen mindestens einmal am Tag irgendjemand angerufen hat und gefragt hat, ob er sich nicht ein Buch ausleihen könnte. Und bis ich dann in einer meiner nächsten Predigten gestehen müsste, vielen Dank, ich habe dadurch gelernt, was es heißt, in manchen Punkten auch freigebig zu sein, ihr dürft jetzt damit bitte aufhören. Ihr habt mich gebracht zu wachsen. Lasst mich jetzt in Ruhe. So nach dem Motto. Und das ist auch ein bisschen das, um was es beim Beten geht. Wenn es um Beten geht, dann wollen wir das auch. Oder dann unterstelle ich euch, dass ihr das auch wollt, da zu wachsen und zu lernen. Und das tut in einem gewissen Sinne, will das jeder Christ. Ein Christ, der sagen würde, naja, ich habe kein Interesse daran, jetzt gebetstechnisch irgendwie gute Erfahrungen zu machen. Da würde was gewaltig schieflaufen, behaupte ich mal. Interessanterweise ist es aber auch so, dass selbst diejenigen, die sich als Atheisten oder zumindest als starke Agnostiker bezeichnen würden, wenn man die fragt und wenn die ehrlich sind, dann kommen die auch und sagen, ich habe schon gebetet, als ich mit meinem Latein am Ende gewesen bin und das, obwohl ich nicht mal daran geglaubt habe, dass da jemand sein könnte, der so ein Gebet erhört. Tobias, ein Freund von mir, hat mal erzählt, dass er, als sie ihr zweites Kind erwartet haben, total entspannt gewesen ist, weil er wusste, wie das in etwa ablaufen würde. Er meint, das habe ihm jetzt bei seiner Frau keine Sympathiepunkte eingebracht, aber das war eben der Fall. Und er hat dann erzählt, dass ihr Arzt bei der Geburt ein recht redseliger Kerl gewesen sein muss und dass der aber auf einmal ganz still wurde. Und anfing besorgt auszusehen, weil es gab eine Komplikation bei der Geburt, die Nabelschnur hat sich um den Hals gelegt und ihm wurde schlecht, also nicht dem Arzt, sondern Tobias, und er musste sich hinsetzen, auch das hat ihm bei seiner Frau keine Sympathiepunkte eingebracht. Und er hat dann gesagt, das hat er mir so erzählt, ich habe einfach nur den Kopf in die Hände gelegt und habe dann in der ganzen Zeit der Geburt nichts anderes gemacht als Sturm gebetet. Ich kann ja nicht mehr sagen, was ich da gebetet habe, aber ich saß die ganze Zeit da. Ich habe die ganze Geburt nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass ich da saß und gebetet habe. Und wie gesagt, auch das hat ihm bei seiner Frau nicht viele Sympathiepunkte eingebracht. Aber das ist auch eine andere Sache. Und als das Baby dann kam, seine Frau gefragt, ist denn alles in Ordnung? Und der Arzt meinte, ja, Frau Haas, ihre Tochter und ihr Mann sind beide wohlauf, wobei die Gesichtsfarbe ihrer Tochter deutlich gesünder aussieht als die ihres Mannes. Und manchmal ist es so. Manchmal sind wir an einem Punkt, wo wir verzweifelt sind, wo wir am Ende unserer Fahnenstange angekommen sind und dann strecken wir uns nach Gott aus. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass wir das tun. Und trotzdem muss gleichzeitig am Gebet mehr dran sein als ein Akt purer Verzweiflung. Warum? Weil es das für Jesus definitiv gewesen ist. Beten war für Jesus nicht nur eine Verzweiflungstat, nicht nur etwas, das man tut, und bei Jesus ist es jetzt ein bisschen paradox, was natürlich für ihn nicht, der kommt niemals am Ende seiner Fahnenstange an, aber wie gesagt, für uns ist es das eben auch nicht. Und niemand hat bis dato so gebetet, wie Jesus das getan hat. Und das haben seine Jünger mitbekommen, das haben seine Nachfolger mitbekommen. Niemand hatte bis dato Beten so zum Teil des Lebens gemacht und das eigene Leben so zum Teil seines Betens gemacht, wie Jesus getan hat. Und deshalb kann man auch ohne, mit Fug und Recht kann man sagen, Jesus ist nicht nur der Herr des Lebens, er ist auch der Herr des Gebets und er kann auch der Herr deines Gebets sein. Und wenn man versuchen will, eine Essenz dessen, was Jesus zum Thema Gebet gesagt hat, zusammenzufassen, dann ist es eben, wenn ihr betet oder wenn du betest, dann sei nicht scheinheilig oder sei kein Heuchler. Ich mag den Begriff, der da im Griechischen drinsteht, Hypokrites oder Hypokrites. Das ist jemand, der quasi vorgibt, etwas zu sein, was er gar nicht ist. Und so sollst du beim Beten nicht sein. Sei authentisch. Bete aufrichtig. Bring das, was dich wirklich ausmacht und die Person, die du wirklich bist, vor den Gott, vor dem du sicher sein kannst, dass er dich sowieso kennt. Das ist das ganze Geheimnis. Und vielleicht kann man sich das mal exemplarisch an einem Gedanken deutlich zu machen. Man kann mit anderen Personen quasi in unterschiedlichen Kategorien sprechen und auch unterschiedlich über sie denken. Ich kann mit anderen Personen sprechen, wenn sie sich in meiner Gegenwart aufhalten. Und dann wird das, was ich sage, wird gefiltert werden durch die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit Dennis unterhalte, Dennis direkt vor mir steht. Ich kann aber auch über Dennis reden, wenn jemand anderes mit dabei ist. Und dann wird auch das filtern, was wir miteinander sprechen, weil die Interessenslage vielleicht eine andere ist oder das sich ein bisschen weitet. Ich könnte über Dennis auch sprechen, mit euch, wenn er jetzt gar nicht hier wäre. Und auch das würde möglicherweise die Art und Weise, wie ich über jemanden spreche oder vielleicht auch wie ich über jemanden denke, sozusagen ein bisschen ändern. Und jetzt können wir mal quasi als Anschauungsunterricht ein kleines Massenschuldeingeständnis machen. Wer von euch hat denn jemals über jemanden in seiner Abwesenheit gesprochen und das mit Worten, die ihr nicht gesagt hättet, wenn diese Person anwesend wäre? Ich lasse das unkommentiert. Wenn ihr die Hände jetzt hochgehoben habt, dann hat es eurer Seele wahrscheinlich richtig gut getan. Aber wie gesagt, so sind wir Menschen eben manchmal. Wenn wir uns in gewissen Situationen befinden, dann verstecken wir vielleicht auch die Dinge, die in unserem Herzen sind, und verstecken in uns, wie es wirklich aussieht. Manchmal filtern wir das kennt jeder von uns. Eine ganz fiktive Situation wäre zum Beispiel die eines Bewerbungsgespräches. Was ist die Nummer 1 Antwort auf die Frage, was ist denn Ihre größte Schwäche, die Sie so mitbringen? Womit haben Sie am meisten zu kämpfen? Die Nummer 1 Antwort ist, ich arbeite zu hart. Ich bin zu sehr Perfektionist, ich setze mir selbst keine Grenzen, ich bin stets verfügbar. Das soll quasi eine Schwäche sein, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ja? So versucht man das kommunizieren. Ich weiß nicht, gibt es Leute von euch, die schon Bewerbungsgespräche geführt haben? Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Deshalb könnt ihr jetzt vielleicht mal von euren Erfahrungen auch mitteilen. Wie viele von den Leuten, die schon ein Bewerbungsgespräch geführt haben, haben jemand sowas sagen hören? Wissen Sie, mein größtes Problem ist, ich bin so faul, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich kann den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Fernsehen schauen. Ich kann aus dem Fenster schauen und eine Woche lang mit Tagträumen verbringen. Warum nicht? Warum sagt es niemand in einem Bewerbungsgespräch, obwohl es vielleicht sogar so ist? Weil wir filtern. Weil wir sortieren, was wir tun, und wir sortieren, was wir über uns sagen. Es mag der Chef sein, es mag ein Lehrer sein, es mag ein Kollege sein, wer auch immer. Aber wenn ich zu oder im Beisein von einer Person spreche, dann sind es manchmal die Dinge, die in uns vorgehen. Besonders dann, wenn man gewisse Personen eben nicht mag oder sich unter Druck gesetzt fühlt. Und dann sehnt man sich möglicherweise an so einem Ort, an dem das nicht so ist. Und jetzt können wir diese spezifische Sache mal versuchen, auf die Situation ins Gespräch mit Gott hinein zu übertragen. Situation 3, zu sprechen in der Abwesenheit Gottes, existiert nicht. Es gibt keine Situation in deinem Leben oder im Leben von irgendeiner Person, in der das der Fall wäre. Die Realität ist, dass du dich nie in einer Situation findest, in der Gott abwesend ist. Du handelst oder du sprichst, du sagst nie etwas in Abwesenheit Gottes. Psalm 39 heißt es: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten. Siehe, so bist du auch da. Es gibt keinen Ort, es gibt keine Situation, es gibt kein denkbar vorstellbares Szenario, an dem du dich in der Abwesenheit Gottes aufhalten würdest. Und trotzdem erlaubt Gott uns, dass wir uns so fühlen, als seien wir manchmal weit weg von ihm. Und ich glaube, das tut er aus einem guten Grund. Ein zweites Massenschuldeingeständnis für heute. Bei wie vielen von euch unterscheidet sich der Fahrstil in Anwesenheit eines Streifenwagens von eurem gewöhnlichen individuellen Fahrstil? Warum? Ja? Du fährst nicht Auto? Unterscheidet er sich oder nicht? Okay. Ich glaube, das ist bei den meisten hier, an mir inklusive, eben auch der Fall. Warum ist es so? Nicht, weil euer Herz sich irgendwie verändert hätte oder sowas. Nicht, weil ihr den Streifenwagen seht und denkt, oh ja, ich möchte ein guter und respektabler Autofahrer sein. Ihr wollt keinen Strafzettel. Das ist der einzige Punkt. Ihr habt keine Lust auf das rote Polizei, bitte rechts ranfahren Schild. Und genau das ist das, was Gott nicht möchte, dass wir beim Beten tun. Dass wir uns anders verhalten, als wir es sonst irgendwie tun würden. Gott möchte keine aufgezwungene Folgsamkeit, und ich glaube, aus diesem simplen Grund macht er es uns in seiner unermesslichen Liebe möglich, so zu leben, als wäre er nicht hier. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, aber er macht es uns manchmal möglich, so zu leben. Und das führt in der einen oder anderen Stelle zu komischen Auswüchsen, zumindest kenne ich das. In Tabor, wo Tobias und ich studiert haben, war das damals, als ich am Seminar war, also zwischen 2001 und 2005, so, dass wir vor dem Mittagessen, was gemeinsame Mahlzeiten gewesen sind, immer gebetet haben. Unter der Woche hat es in der Regel, da gab es so einen Haupttisch, da saß dann einer von der Leitung, von den Dozenten, und unter der Woche hat meistens einer von denen gebetet. Am Wochenende waren wir meistens unter uns. Da gab es zwar auch noch so halboffizielle Anfangszeiten, aber irgendwann hat sich das alles ein bisschen aufgelockert. Und dann hat man am Tisch eben zusammen gebetet. Also nicht ein Tisch betet für alle, sondern jeder Tisch betet sozusagen für sich selbst, die Leute, die dort sitzen. Und ich weiß nicht mehr, wie das kam oder wer das angefangen hat. Aber dann hat sich, als ich da gewesen bin, diese etwas alberne Tradition durchgesetzt, dass wenn alle am Tisch saßen, also der Tisch quasi voll besetzt war, jeder auf den Tisch geklopft hat und derjenige, der als letztes geklopft hat, der musste beten. Und der hat dann meistens sowas gebetet wie: Herr, es ist so gut, dass wir mit dir reden können, danke, dass du uns mit dem versorgst, was wir zum Leben brauchen, bla bla bla. Oh, ja, genau, bla bla bla, das ist auch tatsächlich so gemeint, und damals ist mir das nicht so aufgegangen, aber im Nachhinein kam mir der Gedanke, dass Gott sich gedacht haben muss, wenn es so gut ist, mit mir zu reden, warum kommt es dann, dass immer der Verlierer derjenige ist, der mit mir beten muss? Und ich weiß nicht, warum das so war, aber irgendwie hatte man scheinbar bei dem Spiel unbewusst den Gedanken im Kopf, nein, vielleicht ist Gott jetzt gar nicht da und hört gar nicht zu und guckt gar nicht zu und sieht nicht zu. Und an anderer Stelle kenne ich das auch oder ist mir das auch schon aufgefallen. Manchmal ist es so, wenn man mit Menschen redet, dann haben die ihre normale Stimme und wenn sie anfangen zu beten, ändert sich die Stimme und die wird auf einmal, ich weiß nicht, pastoral, salbungsvoll, ich weiß nicht, wie man das umschreiben soll, mit welchem Adjektiv. Und ich frage mich dann ernsthaft immer, warum? Warum ändert sich das? Warum wird es anders? Warum im zwischenmenschlichen Umgang mit ihrer normalen Stimme reden, aber sich komplett anders anhört, wenn man betet? Ziel des Gebets ist es nicht, wie viele Leute vielleicht auch unter Christen denken, darin gut zu werden. Das ist keine neutestamentliche Aufforderung. Werd besser in deinem Gebet. Werdet ihr keine Stelle finden. Ziel ist es auch nicht, neue Rekorde an Zeit aufzustellen, die man damit verbringt. Gebetsmarathon. Wenn du in deiner Gebetszeit innerhalb einer Woche nicht einmal mindestens anderthalb Stunden am Stück gebetet hast, dann kannst du die Woche wegschmeißen oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Ziel ist es, dass das, was ich tue und die Worte, die ich spreche, dass ich die im Bewusstsein der Gegenwart Gottes tue und spreche. Denn wenn ich bei jemandem bin und wenn ich mir bewusst darüber bin, dass Gott da ist, dann wird es auch beeinflussen, was ich tue, was ich denke und was ich bete. Und so hat Jesus sein ganzes Leben gelebt. Und das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen. In Johannes 11 zum Beispiel, als Lazarus von den Toten auferweckt wird, da heißt es, bevor er anfängt zu beten, dass er was tut? Er hebt seine Augen auf zum Himmel. Was machen wir heute in der Regel, wenn wir beten? Wir falten die Hände und gucken nach unten. Jesus tut es nicht, interessanterweise. Das ist jetzt auch keine Kritik am Händefalten und nach unten gucken. Das ist auch eine Möglichkeit und eine Form, sich zu sammeln und zu konzentrieren. Und wer das tut, der darf das gerne so tun, aber ihr müsst wissen, dass das nicht die einzige Form des praktizierten Gebets im Alten und im Neuen Testament ist. Leute fallen auf den Boden im Angesicht Gottes. Leute heben die Hände und die Augen auf in den Himmel, wenn sie beten. Also es gibt nicht die eine Form des Gebets und nur wenn du das so tust, als wäre das ein magisches Ritual, dann hast du richtig gebetet und wenn du das nicht erfüllst, dann ist dein Gebet irgendwie Mist gewesen oder sowas. Das ist niemals Punkt und ist niemals Thema und ist Aussage im Neuen Testament. Was passieren kann, ist, dass an sich gute Formen kombiniert werden mit einer schlechten inneren Haltung, wie das zum Beispiel im Lukas-Evangelium in diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist, die im Tempel sind zu beten. Da ist der Zöllner der so betet wie Jesus, nämlich mit erhobenen Händen und aufschaut zum Himmel. Aber der Inhalt seines Gebetes, der spiegelt keine authentische Haltung wieder. Und wie gesagt, Jesus tut es interessanterweise nicht. In fast allen Fällen, in denen im Neuen Testament seine Körperhaltung beim Gebet thematisiert wird, ist er derjenige, der nach oben sieht. Er betet eben in einer damals dem Judentum simplen und geläufigen Form und diese Gebetshaltung, die soll und die bringt durchaus was zum Ausdruck. Es erinnert einen, wenn ich die Augen aufhebe und die Hände zum Himmel hebe, dann erinnert es einen, ja, Gott ist da und ich hebe meine Augen auf zu ihm. Ich mache mir bewusst, dass er da ist. Und dann sagt er weiterhin, auch in Johannes 11, ganz, ganz faszinierend, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und wie gesagt, auch das ist nur trinitarisch zu verstehen, aber um des Volkes willen, das umhersteht. Also um diejenigen, die unser Gespräch hier, unser Kommunizieren gerade mitbekommen, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und deshalb nicht nur, wenn Jesus betet, sondern immer, immer, immer wird er gehört von seinem Vater und es wird immer, immer, immer geantwortet. Bei Jesus ist es so, dass für ihn die Trennlinie zwischen Reden und Beten ganz, 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 ganz dünn ist. Mathematisch würde man jetzt sagen, das ist asymptotisch gegen die X-Achse. Also geht quasi gegen Null sozusagen. Da gibt es keinen Unterschied. Fast. Und manchmal, wenn, das sieht man an unterschiedlichen Stellen und ihr habt diese Stellen wahrscheinlich im Kopf. Manchmal, wenn Jesus Menschen heilt, hat er zu seinem Vater gesprochen. An anderen Stellen, an denen er Menschen heilt, spricht er die betroffene Person direkt an oder fasst sie an oder berührt sie. Warum? Weil es für ihn keinen Unterschied gemacht hat. Manchmal hat er zur Person direkt geredet, manchmal auch nicht. Aber er redete immer im Beisein seines Vaters. Und das, obwohl Jesus an vielen Gelegenheiten alleine war, er niemals einsam gewesen ist. Und das ist ein bisschen ein Kontrast zu der, nicht Realität, aber zu der Wahrnehmung, die heute viele Menschen haben, in der heute viele Menschen leben. Wir sind heute oft einsam und wir fühlen uns oft einsam, sogar dann, wenn wir es selber gar nicht sein wollen. Und wenn man Berichte liest, wie sich die Wohnungssituation gerade in deutschen Städten in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine Beobachtung was? Es gibt immer mehr quasi Ein-Personen-Haushalte. Selbst gewählt oder wie auch immer, die Gründe sind ja erstmal vollkommen egal, aber Leute leben allein und fühlen sich, manche sagen vielleicht, das ist genau das, was ich brauche und das ist genau das, nach was ich mich sehne und deshalb tue ich das auch, aber manchmal leben Leute alleine, wollen das aber gar nicht und fühlen sich dann auch einsam, auch wenn sie es gar nicht wollen. Das ist das eine. Und das andere, also nicht nur beten wie die Scheinheiligen und Heuchler, sondern authentisch, sei echt, sei du. Und das andere ist, bete auch zwischendurch mal, sozusagen unter vier Augen. Ihr erinnert euch, geh in dein Zimmer und mach die Tür zu. Weg von all den Leuten. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass es nicht gut ist, auch mit anderen gemeinsam zu beten. Und auch das thematisiert das Neue Testament immer wieder, dass die Zeiten von gemeinsamem Gebet unglaublich wertvoll sind. Für einen persönlich und für die Gemeinschaft und für die Gemeinde, in der man sich Aber manchmal ist es einfach auch angemessen und dran, alleine zum Vater zu beten, in deinem Zimmer. Und wenn Jesus hier von Zimmer spricht oder von Raum spricht, dann meint er nicht das Schlafzimmer oder das eigene Büro oder das eigene stille die eigene stille Zeitecke oder sowas. Aus dem simplen Grund, weil die Leute, die damals zugehört hatten, in ihren Häusern in der Regel keine privaten Räume hatten, in die sie sich zurückziehen können. Es gab diese Form von Privatheit, die wir heute auch kennen, gab es damals nicht. Man musste um so Rückzugsflächen musste man kämpfen. Die meisten Häuser hatten so eine Art einfachen Vorratsraum, in dem man Nahrungsmittel gekühlt aufbewahrt hatte. Und das ist wahrscheinlich der demütigste Ort in so einem Haus damals gewesen. Und das kann man sich vorstellen. Da sagt Jesus, da geh rein, da wo es dunkel ist und wo die Lebensmittel stehen. Und da bete zu deinem Vater, da wo du Ruhe hast. Und ich erinnere mich mal an eine Umfrage, die ich gelesen habe unter Familien, wo gefragt wurde, was zu Hause das beliebteste Zimmer wäre. Die Top-Antwort, interessanterweise, war die Küche. Das Lieblingszimmer der Männer, Wohnzimmer mit der Couch und dem Fernseher. Damals ist eine ältere Umfrage. Und das von Müttern mit jungen Kindern, das Badezimmer. Warum? Einfach mal abschließen und die Monster draußen lassen. Zumindest für einen kleinen Moment. Einfach mal Ruhe haben, auch wenn der draußen vor der Tür sitzt und kratzt und schreit. Aber du hast zumindest für einen kurzen Moment den Eindruck, ich kann mal ausatmen. Den Ehemann einfach mal für ein paar Minuten aussperren. Auch das muss möglich sein. Ein Ort, an dem man gehen kann und an dem dir keiner nahe kommt. Und ich glaube, wenn wir heute es lernen, das vielleicht ein bisschen einzuüben, dann können diese Orte, wo auch immer sie bei dir zu Hause sein mögen, oder die müssen nicht mal zu Hause sein, die können auch draußen sein, das kann in einem Schuppen sein, das kann in einem Stückchen Wald sein, das du für dich alleine hast oder sowas, dann werden diese Orte zu einem Art heiliger Boden für dich. Und Jesus wusste, dass das in gewisser Weise ein bisschen paradox ist, aber es gibt eine Art Nähe und Gegenwart Gottes, die man nur dann erleben kann, wenn man alleine ist und von den Einflüssen um sich herum befreit ist. Und es gibt interessanterweise in so einer christlich gefärbten Psychologie eine Theorie, von der ich mal gelesen habe, und das ist die folgende, nämlich dass unsere Persönlichkeit, die Persönlichkeit eines Menschen, so strukturiert ist, wie es der Tempel bzw. die Stiftshütte im Alten Testament gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich dem hundertprozentig zustimme, aber der Gedanke ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe hier nochmal ein Modell vom salomonischen Tempel mitgebracht. Das ist das gesamte Tempelareal, kennt ihr vielleicht auch. Und der gesamte Tempelkomplex auf dem Tempelberg damals ist sozusagen in verschiedene Vorhöfe aufgeteilt gewesen. Wir haben hier vorne den großen Vorhof der Heiden. Da durften all diejenigen hin, die eben nicht jüdischer Ethnie gewesen sind. Dann gab es drin der Vorhof der Frauen, der war interessanterweise unter diesen Palisaden hier. Hier ist der Vorhof der Männer. Da hinter diesem Tor, vor dem eigentlichen Tempelgebäude, ist der Vorhof der Priester und so weiter und so weiter. Und diese Form der christlichen Psychologie sagt es eben auch. Das, was wir äußerlich sehen, das ist sozusagen der Vorhof, zu dem jeder von euch Zugang hat. Jeder von euch kann an mir das äußere Erscheinungsbild quasi sehen. Das lässt sich nicht verstecken oder lässt sich nur schwer verstecken. Und dazu hat jeder Zugang. Erstmal direkt und erstmal ungefiltert. Im Tempel selber gibt es dann aber noch, das ist jetzt quasi das Innere von diesem Gebäude, das ihr gesehen habt, gibt es dann eine Kammer, die nannte man das Heiligste. Da standen diverse Kultgegenstände und diesen Ort durfte eben schon lange nicht mehr jeder betreten. Da konnte nicht einfach jemand sagen, so ich gehe jetzt einfach mal hier vor den Altar und knie mich da hin. Das hat nicht funktioniert. Das durfte man nicht. Und das ist der Ort, an dem wir möglicherweise nur bestimmte Leute einladen. Vielleicht unsere Familie, vielleicht gewisse Freunde, vielleicht einen Hauskreis oder eine Kleingruppe, die dir irgendwie wertvoll ist und zu der du gehörst. Aber du bist derjenige, der entscheidet, wer dort Zutritt hat und wer dort sozusagen reinkommen darf. Und dann gibt es noch das Allerheiligste hier in drin, eine weitere Kammer. Zu diesem Raum, dort sagst du, du und du und du, ihr könnt hier reinkommen. Da lasse ich euch rein. Und es gibt hier lasse ich auch keine Personen rein, die über mich Macht ausüben oder wie auch immer, sei das finanziell oder beruflich. Selbst wenn die an anderen Stellen in meinem Leben Macht oder Autorität über mich haben, in diesen Raum, da kommen sie nicht rein mit dem, was sie sonst über mich ausüben können. Und dann gibt es, wie gesagt, noch diese kleine Kammer, das Allerheiligste, oder im Englischen heißt es so schön The Holy of Holies. Das Allerheiligste mittendrin im Tempel, absolut verdunkelt, sowohl in der Stiftshütte damals als auch im salomonischen und herodianischen Tempel, 20 mal 20 mal 20 Kubit groß. Das Problem ist jetzt, Kubit ist ein Maß, von dem man die genauen Dimensionen nicht mehr kennt. Das ist wie bei einer Elle. Elle haben in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Längenmaße. Und das ist interessanterweise der Grund, warum Orthodoxe oder gewisse Gruppen von orthodoxen Juden den Tempelberg nicht betreten, weil sie sagen, aufgrund dieses nicht spezifischen Längenmaßes wissen wir nicht exakt genau, wo das Allerheiligste damals, als der Tempel noch stand, gestanden haben könnte. Und um sozusagen von vornherein auszuschließen, dass sie aus Versehen einen Fuß darauf setzen, wo damals das Allerheiligste war, betreten die den Tempelberg gar nicht. Das ist ein witziger Gedanke, einer, der für uns vielleicht ein bisschen abstrus ist, das ist sozusagen der Punkt. Was aber der für uns zentrale und der für uns relevante Punkt ist, in diese eine Kammer, da ist nur eine Person und Gott, die darin erlaubt waren. Und das im Tempel auch nur einmal. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, der 2019 in Deutschland leider eine traurige Aufmerksamkeit bekommen hat, das hatten wir ja auch schon. Und vollkommen abseits von den Motiven für diesen geplanten und dann anders kanalisierten Anschlag, ist der zugleich auch ein Sinnbild dafür, was für jeden von uns Mysterium und Wahrheit ist. Angela hat es vorhin ein bisschen gesagt, dass sie froh gewesen ist, dass der dann nicht reingekommen ist. Der Mann wollte in die Synagoge und dort Unheil anrichten, aber der konnte das nicht. Er konnte nicht rein. Und ganz egal, wer du bist und ob du jung bist oder alt bist und du oben oder unten stehst, jeder von uns hat so einen Raum, ein Allerheiligstes, in das sich kein Mensch Zutritt verschaffen kann. Nur der, der es könnte, nimmt dort Wohnung, aber nur dann, wenn du ihn lässt. Gott könnte sich zu unserem tiefsten Inneren Zutritt verschaffen, gewaltsam. Das könnte er. Aber so ist er nicht. Er tut es nicht. Und wenn man dieses Bild hat, ne, dass wir unterschiedliche Formen des Zugangs hatten und dass es eben in uns etwas gibt, wo es nichts gibt außer uns selbst und dem Gott, den wir anbieten, dann haben wir das verstanden, was Jesus gelebt und praktiziert hat. Und ich glaube, dass uns das helfen kann. Finde einen Ort für dich, an dem du in der Woche über, vielleicht an einem Tag, wie auch immer du es schaffen kannst, für eine gewisse Zeit nicht ständig gestört wirst. Und wenn das heißt, dass du einmal für 15 Minuten den Router ausmachst, dass du kein WLAN mehr hast, dass du kein Telefon mehr hast und sonst irgendwas. Manchmal ist es vielleicht einfach, manchmal ist es schwer. In der einen oder anderen Situation fühlt es sich wie komplette Zeitverschwendung an. Auch das ist erstmal in Ordnung. Aber dann mach da trotzdem weiter. Sprich mit Gott über das, was du wirklich willst. Und das ist das, was Jesus auch sagt. Das tägliche Brot, das du zum Leben brauchst. Darüber sprich. Und Paulus sagt an einer Stelle, und die sollten wir Salemer jetzt alle kennen, unsere Gemeindelosung, Philipper 4, mit dem Vorsatz, freut euch im Herrn alle Wege. Freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Und dann heißt es, der Herr ist nah, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und das Wichtige hierbei ist, in allen Dingen, alles was passiert. Die Dinge, die dir Sorgen machen, ob das der Wunsch nach einer Beziehung ist, dann sag's Gott. Ob es der Wunsch nach einem beruflichen Erfolg ist oder nach einem beruflichen Fortschritt ist, sag's Gott. Manchmal denken Leute, wenn ich das tue, dann könnte Gott ja denken, dass ich irgendwie egoistisch bin. Lass das mal Gottes Problem sein. Der effizienteste Weg, dein Gebetsleben zu versauen, ist vorzutäuschen, dass dir Dinge am Herzen liegen, die dir gar nicht wirklich am Herzen liegen. Damit machst du dich selber nur kaputt. Fang mit dem an, was du wirklich willst. Und dazu braucht es keine Wortformeln oder Techniken oder Haltungen, wie vorhin schon gesagt. Was Gott will, ist Beziehung. Wenn in einer Beziehung etwas vage und künstlich wird, dann ist es meistens schädlich. Wenn ich in einer Beziehung dazu komme, mir das zu wünschen, was mein Gegenüber sich wünscht, dann fängt es an, zusammenzuschweißen. Und das ist genau das, was gemeint ist im Vaterunser, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier auf Erden, in meinem Leben und in meinem Umfeld, das will ich auch. Und sei demütig, wenn du betest. Nochmal zurück zu Matthäus 7,7. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das sind Termini, die umschreiben einen Bettler. Das macht jemand, der bedürftig ist. Über Gebet zu wissen, bedeutet eben auch, über sich selbst zu wissen. Und manchmal, obwohl vielleicht Begabungen und Bildung und Titel sehr gute Dinge sind, die man auch vorweisen kann, können sie einen dazu bringen, zu vergessen, wie sehr wir Gott brauchen, weil wir über nichts eine Kontrolle haben in unserem Leben. Und es gibt eine ganz faszinierende Szene im Alten Testament, und damit komme ich zum Ende. Hiskia ist der König Israels zu diesem Zeitpunkt. Der bekommt einen Brief von Sanherib, dem König von Assyrien. Assyrien könnte Israel vernichten, weil sie militärisch wesentlich stärker sind. Und der Inhalt des Briefes ist grob zusammengefasst quasi folgender: Wir werden euch vernichten. Wenn du kapitulierst, lasse ich dich am Leben. Aber du wirst nicht mehr weiter regieren können. Du wirst also nicht mehr König sein können. Ihr werdet nicht frei sein, aber ihr werdet leben, wenn ihr mit mir eine Allianz eingeht und die Abhängigkeit von eurem Gott aufgebt. Was tut Hiskia? Was wird er tun? Beratung mit den Generälen, Mauern befestigen. In 2. Könige 19 heißt es, als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn, also zum Tempel, und breitete ihn aus vor dem Herrn. So als ob Gott nicht wüsste, was in dem Brief drin steht. Aber das ist für Hiskia wichtig, dass er das tut. Dass er das ganz bewusst tut und sagt, ich gehe mit dem, was mich gerade existenziell bedroht, das bringe ich vor den und das lege ich vor den, an den ich glaube. Und sagt ihm damit, okay Gott, lies das. Und dann betet er, Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Und das tut Gott in dieser Situation dann auch. Gott tut es. Und deshalb zum Ende ganz bewusst könnt ihr vielleicht in euch drinnen auch so einen Brief schreiben. Die eine Sache oder die eine Person oder die eine Situation, was auch immer das ist, eine finanzielle Sache, eine Reise, die vor dir liegt, irgendwelche Neuigkeiten oder sowas, bereite es vor Gott aus und bring es ihm sozusagen hin und bete Hiskias Gebet. Ich kann nicht, aber du kannst. Ihr habt vielleicht Menschen in eurem Leben, die euch Probleme verursachen. Ihr habt Menschen in eurem Leben, bei denen ihr seht, was falsch läuft und ihr ohnmächtig seid und nichts dagegen tun könnt, dann bringt es vor Gott und tut es in deinem Bewusstsein, dass Gott kann. Der direkteste Weg zum Herzen von einer Person ist nicht unbedingt immer mit ihr zu reden, sondern mit Jesus zu reden. Und dazu lade ich uns jetzt ein. Ich bete. Jesus, du kennst uns und du siehst uns. Du weißt, wie es in uns aussieht und es gibt nichts, das wir dir vormachen könnten oder das wir dir vorspielen können. Und wenn wir es versuchen, dann durchschaust du uns einfach. Und dass wir nicht versuchen, uns selbst zu täuschen und irgendwas vorzugeben, diesen Wunsch weg in uns. Und dass wir dir begegnen als dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass wir vor dir stehen und vor dir knien mit erhobenen Händen oder wie auch immer, dass wir vor dich kommen und dass wir das authentisch so tun, dass wir das so tun, wie wir sind, mit all dem, was wir mitbringen. Dass wir das können und dass wir das einlernen können und dass wir dann auch vielleicht in der nächsten oder übernächsten Gemeindeanalyse sagen können, ja, Gebetszeiten sind für mich eine inspirierende Erfahrung, weil ich dich kenne und weil ich darauf vertraue, dass du kannst und weil ich darauf vertraue, dass du ein Gott bist, der es gut mit mir im Sinn hat, selbst dann, wenn in meinem Leben alles drunter und drüber und alles schief läuft. Dass das in unserem Herzen wächst, das schenkt du uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.